USS Titan, Sternzeit 57024,0.
»Jeder Irrtum ist ausgeschlossen, Captain«, rief Lieutenant Melora Paslar mit einem ungläubigen Kopfschütteln. Ihr feines, blassblondes Haar schwebte wie eine Flachwasser-Oskoide von Beta Z hin und her, während sie frei inmitten einer holographischen Simulation der kleinen Magellanschen Wolke schwebte und damit auf die Mikrogravitation aufmerksam machte, die innerhalb des ausgedehnten Labors der Stellarkartographie vorherrschte. Es war eine Umgebung, an die Paslar, die einzige Elysianerin der bunt gemischten, 350 Mann starken Besatzung der Titan, hervorragend angepasst war und auf die sie immer dann bestand, wenn sie sich im Labor befand, was den Großteil der Zeit ausmachte. Sein Kontrollpad fest an sich gedrückt, schwebte William Riker ebenfalls in Schwerelosigkeit, ein paar Meter von den schonenden 1/6 G entfernt, die auf der zentralen Aussichtsplattform des Labors herrschten. Er genoss das seltene Gefühl der Freiheit, unbeschränkt inmitten dieser Simulation der Sterne umherzufliegen, die sich außerhalb von Titans Hülle befanden. Das war ein Gefühl jenseits seiner alltäglichen Erfahrung, und er fand es berauschend. Er bemerkte, dass Paslar nur eine Standarduniform trug, ohne ihren Antigrav-Exo-Anzug, der es ihr erlaubte, in der an Bord üblichen 1G-Umgebung zu arbeiten. Dann fiel ihm ein, dass sich der Lieutenant, deren Spezies sich komplett an Mikrogravitation angepasst hatte, durch die Schwerelosigkeit befreiter fühlen musste, als er sich jemals vorstellen konnte. Normale 1G-Umgebung verursachte bei Elysianern unerträgliche Schmerzen und machte Antigravitationstechnologie unter solchen Bedingungen für sie unentbehrlich. Paslar, die sich gegen die unzähligen Sterne sowie breiten Bahnen aus leuchtendem Gas und pechschwarzem Staub abhob, bewegte sich mit der geschickten Anmut eines Wüstenvogels. Sie ließ sich zur Aussichtsplattform treiben, wo sich die anderen anwesenden Offiziere versammelt hatten. Als Paslar herabschwebte, sah er in ihren Augen genau das Urteil, auf das er nicht gehofft hatte. Er gab ein Kommando in sein Pad ein und das Netzwerk gebündelter Kraftfelder leitete ihn sanft zurück zur Plattform, bis er das Ziehen der Mondschwerkraft unter seinen Stiefeln spürte.
»Es stellt sich heraus, dass unsere anfängliche Schätzung voll ins Schwarze getroffen hat«, sagte die Stellarkartografin, während sie gerade außer Reichweite der künstlichen Schwerkraft der Plattform schwebte. »Unglücklicherweise.« Als Reaktion auf Paslars Eingaben in das Pad verschwanden die Sterne auf dem Schirm plötzlich tausende von Parsecs in die intergalaktische Leere, als ob man sie aus einem Schiff heraus betrachten würde, das zu praktisch unmittelbarem Reisen fähig war, ungeachtet der Entfernung. Der Blickwinkel des Labors der Stellarkartographie hatte sich zu einer Weitwinkelansicht verändert, die die riesige Sternenformation von einem Punkt aus betrachtete, der weit über ihrem galaktischen Nordpol lag, mit dem Randbereich der Milchstraße im Hintergrund. Riker hatte keine Zweifel daran, dass die Messungen und Schätzungen seines bajoranischen Wissenschaftsoffiziers Jazzar Nayem, die in den letzten von Überraschungen gezeichneten Stunden immer wieder zitiert worden waren, tatsächlich korrekt sein mussten, so sehr er das Gegenteil bevorzugt hätte. Er wusste, dass Jazzar sicherlich Chaka, die gliederfüßige Pakshree-Computerspezialistin der Titan, gebeten hatte, die ersten kartografischen Funde den strengstmöglichen Computeranalysen zu unterwerfen. Und Dr. Setente, ein Syrat mit Tentakeln und einem Exoskelett, hatte mit seinem außergewöhnlichen Verständnis von räumlichen Verknüpfungen die ganzen astrophysischen Einzelheiten bestimmt auch schon sehr genau unter die Lupe genommen. Es gab einfach keine Widerlegung der Rückschlüsse, die man über den plötzlich geänderten Aufenthaltsort der Titanen hatte ziehen müssen. Der Captain wandte sich zu den drei anderen um, die ihn in das Labor begleitet hatten. Fleet Admiral Leonard James Akal trug seinen üblichen teilnahmslosen Gesichtsausdruck zur Schau. Seine stahlgrauen Haare, die er normalerweise in einem ordentlichen Pferdeschwanz trug, hingen schulterlang nach hinten. Zu Akars Linken stand aufmerksam Commander Tufok, der immer noch als vorübergehender Sicherheitschef und taktischer Offizier auf der Titan diente, solange Ranul Keru in der Krankenstation im Koma lag. Die Augenbraue des Vulkaniers war leicht erhoben, doch Riker konnte nicht sagen, ob nun wegen Paslars Bericht oder wegen etwas vollkommen anderem. Den Großteil des vergangenen Tages hatte Riker das Gefühl gehabt, zwischen Akkar und Tuvok so etwas wie gegenseitiges Unbehagen zu spüren. Selbst jetzt schienen beide sorgfältig darauf bedacht zu sein, Augenkontakt miteinander zu vermeiden. Bevor sie den romulanischen Raum verlassen hatten, hatte Akkar Riker anvertraut, dass eine jahrzehntealte persönliche Auseinandersetzung ihre enge Freundschaft beendet hatte, die während ihrer gemeinsamen Dienstzeit an Bord von Hikaru Sulus Schiff Excelsior vor mehr als 80 Jahren begonnen hatte. Obwohl der Admiral die genauen Umstände des Zerwürfnisses nicht enthüllt hatte, war es Riker dennoch so vorgekommen, als wären beide Männer nun bereit, die Vergangenheit ruhen zu lassen. War Akkar doch schließlich äußerst darauf erpicht gewesen, Tuvok aus dem Vikeril-Gefängnis zu retten. Und Tuvok hatte Akkar während des anschließenden Wiedersehens an Bord der Titan die für einen Vulkanier typische zurückhaltende Dankbarkeit gezeigt. Aber nun, angesichts des offensichtlichen Unbehagens zwischen ihnen, war sich Riker nicht mehr so sicher, ob sie ihre alten Streitigkeiten beigelegt hatten. Vielleicht macht mich der Umstand, dass ich mit einem altgedienten Counselor verheiratet bin, nur besonders feinfühlig, was Körpersprache anbelangt, dachte er. Aber ich könnte die Spannung zwischen den beiden wahrscheinlich mit einem Buttlet schneiden.
»Also wurde die Titan tatsächlich aus der Galaxis geworfen«, sagte Commander Christine Vale, der erste Offizier der Titan.
»Die Aufzeichnungen des Delar-Kartografie-Labors lügen nicht«, sagte Paslar und spreizte dabei ihre Hände in einer hilflosen Geste. Sie war auf der gleichen Ebene zum Stillstand gekommen, in der sich die Plattform befand, blieb aber wegen der Auswirkungen der künstlichen Schwerkraft etwa 2 Meter entfernt. Genauso wenig wie die wiederholten Sensorscans, die Jazza und Dakal in jeder nur denkbaren Bandbreite durchgeführt haben, von Subraum bis zu Röntgenstrahlen. Laut den ungefähren Ortsbestimmungen durch jeden Pulsar, den wir von hier bis zum Arm des Orion in der Milchstraße entdecken konnten, wurden wir gerade 210.000 Lichtjahre von unserer vorherigen Position im romulanischen Raum weggeschleudert.
»In eine gänzlich andere Galaxie«, sagte Vale, die sich eindeutig bemühte, sich an den Gedanken zu gewöhnen.
»Eigentlich sind wir in einer relativ kleinen, irregulären Satellitengalaxie, die unsere eigene umkreist«, sagte Paslar, während sie eine weitere Reihe von Kommandos in ihr Pad eingab. »Elysianische Astronomen nennen es den kleineren Ausreißer. Aber die bekanntere Föderationsbezeichnung lautet Kleine Magellansche Wolke. Die Sterne, Nebel und Staubbahnen der kleinen Magellanschen Wolke verschwanden plötzlich und wurden ersetzt durch eine viel nähere Ansicht des gleichen Raumes, den genauen Abschnitt der Wolke, in dem sich die Titan nun befand. Das Innere des Labors bestand nun aus einem holographischen Abbild des Raumspalts, der die Titan hierher gebracht hatte. Die vielfarbigen, eng miteinander verschlungenen Energieranken erstreckten sich über Hunderttausende von Raumkilometern. Die Titan lag etwa 75.000 Klicks entfernt von dem, was Jazza als den Ereignishorizont des Phänomens ausgemacht hatte. Riker hatte diese Vorsichtsmaßnahme ergriffen, um die Titan davor zu bewahren, aus Versehen wieder in den Einflussbereich des Spalts zu geraten. Außerdem wollte er weit genug von der Störung entfernt sein, die der Riss durch seine energetischen Entladungen erzeugte, damit die Sensornetze des Schiffes brauchbare Scans aus dem geheimnisvollen Inneren des Dings beschaffen konnten. Doch bisher leistete das Phänomen gute Arbeit darin, sein Geheimnis zu bewahren. Riker war dankbar, dass es sich wenigstens etwas beruhigt hatte, seit die Titan vor 4 Stunden kurzerhand aus den Tiefen der Energiewolke geschleudert worden war. Die holprige Reise des Raumschiffs hatte in der Erscheinung offenbar beträchtliche Störungen verursacht, wenn man die anfängliche Intensität des Energieausstoßes mit ihrem momentanen, relativ ruhigen Zustand verglich. Vale, die auf das Bild starrte, seufzte lautstark.
»In Ordnung. Dass wir hier sind, kann ich akzeptieren, weil ich es akzeptieren muss. Was ich immer noch nicht kapiere, ist, wie das passiert ist.«
»Offenbar«, sagte Tuvok, »hat die Raumverzerrung, die wir für Commander Donatra innerhalb des Romulanischen Imperiums untersuchen sollten, die Fähigkeit, weit entfernte Raumregionen miteinander zu verbinden.